rätselhafte Todesfälle, naturwissenschaftlicher Tiefgang und Empfehlungen, wie Sie den Alltag möglichst unbeschädigt überleben. Hallo, hier spricht Florian Klenk und am Freitag, den 26. April 2024, läuft die dritte Staffel von Klenk und Reiter, dem Falter-Podcast aus der Gerichtsmedizin. Christian Reiter und ich kredenzen Ihnen jeden Freitag einen neuen Fall. Sie finden uns auf falter.at/Gerichtsmedizin und überall dort, wo es Podcasts gibt.
Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
Hereinspaziert durch unser Burgtor. Ob Burgherr, Ritterin, Stallbursche oder Gauklerin. Die Burg Liechtenstein in Maria Enzersdorf bei Wien lädt zu Erkundungen ein und weckt bei Groß und Klein die Abenteuerlust. Erbaut im Jahr 1130, ist die Burg bis heute zu 60% im Originalzustand erhalten. Waffenkammer, Turmzimmer und Ritterstube. Die Stammburg der Fürstenfamilie von und zu Liechtenstein bietet Einblicke in das Leben im Mittelalter. Besuchen Sie uns jetzt in der Erlebniswelt Burg Liechtenstein. Jeden Sonntag mit eigener Kinderführung. www.burglichtenstein.eu.
Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter Radio. Die Historikerin Irina Scherbakowa ist eine prominente Stimme der russischen Zivilgesellschaft. Einst hat sie die Menschenrechtsorganisation Memorial mitbegründet, die unter Gorbatschow begann, die Opfer des Stalinismus aufzuarbeiten. Irina Scherbakowa ist russische Germanistin. Sie hat in den Archiven des Geheimdienstes KGB geforscht, Bücher geschrieben und an wissenschaftlichen Konferenzen dazu beigetragen, zu verstehen, was in der russischen Gesellschaft passiert. Memorial ist von Putin verboten worden. Irina Scherbakowa ist nach dem Beginn des Ukraine-Krieges am 24. Februar aus Russland geflohen. Nach mehr als 4 Monaten Zerstörung und Krieg liefert sie im Bruno-Kreisky-Forum eine erschreckende Bestandsaufnahme für Russland. Hören Sie eine kluge und bedrückende Analyse von Irina Scherbakowa im Bruno-Kreisky-Forum in Wien im Gespräch mit der Moskau-Korrespondentin Carola Schneider. Carola Schneider beginnt ihr Gespräch mit einer persönlichen Erinnerung.
Wir kennen uns auch schon einige Jahre durch meine Arbeit als Korrespondentin in Moskau. Und ich habe heute daran denken müssen, an unser letztes Interview. Das war Anfang März, das war einige Tage nach dem 24. Februar, der bis heute nicht aufgehört hat. Und es war, glaube ich, ganz kurz, bevor du ausgereist bist aus Russland. Es hat während des Interviews auch Hausdurchsuchungen beim Memorial gegeben. Ich kann mich erinnern, es war eine ganz angespannte Situation.
Ich glaube, das war genau an dem Tag.
Das war während des Interviews. Und ich kann mich erinnern, wie ich gefragt habe, hast du damit gerechnet, mit dem, was jetzt passiert ist? Und du hast gesagt, wie auch alle anderen, die ich kenne, egal ob private Menschen im Umfeld oder Politologen, egal ob ausländische oder russische, niemand hat damit gerechnet. Jetzt beginnt bald der 4. Monat. Wenn ich dich heute frage, wann hört das auf? Ich weiß, du bist keine Militärstrategin, ich bin es auch nicht. Ich werde auch selber immer wieder gefragt, was glaubst du, wann hört das auf, wann kann das aufhören, wann hat Wladimir Putin genug? Was will er überhaupt? Was will er überhaupt erreichen?
Na gut, also was er erreichen will, ist ziemlich klar. Und ich glaube, das hat er ziemlich deutlich gesagt und schon lange. Es gab einen, also eigentlich vor einem Jahr, im Juli 2021, gab es einen Artikel von ihm, wo völlig deutlich war, was eigentlich mit der Ukraine geschehen sollte. Und es ist übrigens eine Mischung, weil ich glaube, er hat einen ganz persönlichen Hass, was Ukraine betrifft. also diese sozusagen, also Maidan 2, ja, also nachdem Krim annektiert worden war, dass Janukowitsch dann geflüchtet hat und er sicherlich Putin der Meinung war, dass man musste eine ganz hart da eingreifen, was Janukowitsch dann nicht gemacht hat und einfach dahin geflohen. Also er will, also Ukraine, also das erste Ziel war entmündigen und sozusagen die eigene Kreaturen einsetzen.
Also eine Rache für diesen pro-europäischen Volksaufstand.
Ja, dass er überhaupt nicht zulassen wollte, auf keinen Fall. Ja. Sozusagen, also das erste Plan war, er hat ja auch geglaubt, dass es wirklich ganz einfach sein wird, diesen Blitzkrieg, wie das alle nennen, also dass man das genauso schnell machen wird, wie das mit Donbass war, dass als Donetsk und Lugansk besetzt worden war, als in Krim, also wie Sie werden sich erinnern, grüne Männchen erschienen sind und es hieß einmal, also sie sind nicht da, niemand ist da und dann plötzlich waren sie und wie das Übliche, auch mit Donbass war ja doch dieser genauso, also das kämpfen ja dort nur die Aufständische, ja. Und mindestens nach einigen Wochen waren schon die Russen da mit den russischen Waffen. Also das ist ja, und dieser Krieg konnte ja nur weitergeführt, in der Ostukraine geführt werden, damals nur mit den russischen Waffen und mit der russischen Armee präsent. Das ist absolut klar. Ja, und seit eigentlich haben sich die Ukrainer nach 2014 sich ständig für diesen Krieg vorbereitet. Das muss man ja sagen. Gott sei Dank. Übrigens, ja, weil ich war ja oft in der Ukraine, jeden Sommer. Und es sozusagen, und das also lief vor meinen Augen, wie die Technik sich zum Teil geändert wurde, weil am Anfang waren das natürlich also diese alten sowjetischen irgendwie Panzerwagen und so und das alles so veraltet sah. Und dann plötzlich gehst du im Wald spazieren und du hast ein Gefühl, du bist, ich weiß nicht wo gelandet, weil da kommen sozusagen auf diesen Wald, auf diesen Waldstraßen irgendwelche ausländische Panzer dir entgegen, weil es ständige Manöver war, ja. Und sie haben wirklich, also und das sieht man ja auch, ja, dass sie sich eigentlich auf diese Aggression vorbereitet haben. Er hat aber gedacht, weil, und man muss ja sagen, dass diese Entscheidung bei aller Hetze gegen Ukraine, bei allen Wünschen, also die mit ihm, die Menschen um ihn herum sicherlich teilten und dann auch ein großer Teil der Bevölkerung, dass in Ukraine alles verändert sein muss, dass man dort also sozusagen die Nationalisten also weggeschafft werden sollten und alles Mögliche. Die Entscheidung für diesen Krieg ist eigentlich von ihm selbst und vielleicht also zwei oder drei, höchstens drei Menschen um ihn herum. Und da sah man eigentlich, also ganz öffentlich, weil da war ja diese Sitzung des Sicherheitsrates, die wurde im Fernsehen gezeigt, damit sozusagen also diese Verantwortung ja jetzt alle tragen sollen. Aber da sah interessanterweise, im Nachhinein scheint schon sogar die Brezhnevsche Politbüro als ein kollektives Organ. Weil da wurde ja, wir wissen, dass erstens gibt es stenografische Berichte darüber, zweitens wissen wir jetzt im Nachhinein, dass es kontroverse Meinungen dort gab, dass zum Beispiel Gramyka, der Innenminister, dagegen war und so weiter und so fort. Jetzt hat man ein Gefühl, dass sie völlig, also in diesem Sicherheitsrat, absolut, naja gut, Naryschkin zum Beispiel, der zitterte ja sogar vor Angst, also einer
Chef des
Auslandsgeheimdienstes, der zitterte, der konnte sozusagen volle Sätze nicht aussprechen im Fernsehen von lauter Angst, ja, und an Gesichter sah man an, dass sie eigentlich völlig, also fast alle, bei einigen Ausnahmen niedergeschmettert sind. Ja. Und
Sie waren überrascht wahrscheinlich auch.
Ja, sie waren überrascht. Und dann war es auch die Hoffnung, dass es eigentlich nur um Ostukraine gehen sollte. Ja, nur dann was. Und dass man sozusagen sozusagen Krieg gegen ganz Ukraine beginnt, das war natürlich, das glaube ich, war für viele, also böse Zungen sagen, dass zum Beispiel Lavrov sogar es nicht so sich vorgestellt hat und sich dann verplappert hat. Also Russland ist Gerüchteküche, weil niemand ja wirklich weiß, es gibt ja keine Information, was dort oben und wer dort oben was entscheidet. Ja. Aber dieser Gerüchteküche kann man meistens trauen, das wissen wir ja auch. Und er hat, und das ist interessant, was für Berichte er bekommen hat über Ukraine. Also ich bin ja absolut keine Militärexpertin. Also wir sind jetzt alle, wir sind jetzt alle dazu genötigt worden, also uns mit den schweren Waffen auskennen, mit den, Panzermarken und sonstigen Sachen. Also das könnte ich, im Traum könnte ich mir das nicht vorstellen. Ja? Welche Raketen, ein absoluter Horror. Aber ich als ein absolut unmilitärisch und Mensch und so würde, wenn er mich fragen würde, ob die Menschen in der Ukraine ihn mit Blumen jetzt und Brot und Salz jetzt begrüßen würden, was in Krim ist das ja, das eigentlich passiert, das hätte ich ihm gesagt, also niemals, es wird einen blutiger Krieg geben. So unwissend, so abenteuerlich, also wie das passiert ist, das war natürlich absolut unglaublich und wiederum ein Schock. Der Plan war, Zelensky entweder zu töten, es gab mehrere Attentate gegen ihn, die dann eigentlich alle fehlgeschlagen waren, oder dass er flieht, was eigentlich auch verständlich gewesen wäre, weil dort zu bleiben, also wäre ganz gefährlich. Und mit all dem hat man nicht gerechnet, dass er bleibt, dass er sich so aufführt, wie er sich aufführt, dass Ukraine sich verteidigen will, dass in diesen Jahren nach 2014 eine Armee entstanden ist und dass nicht nur Armee, dass die Menschen sich in diese territoriale Verteidigungsgeschichten. Also, und ich kenne so viele Menschen, Universitätsprofessoren, IT-Leute, meine Bekannte, ältere Leute, die eigentlich also in diese Selbstverteidigungsgeschichte gegangen sind. Das ist einfach unglaublich. Ja? Man kann jetzt sagen, also aber natürlich ist diese Geschichte, ja, und dann, nach diesem Blitzkrieg, gab es ein, wenn man das, ich weiß nicht, von der Seite von Putin, ja, sagt oder versucht, also zu deuten, was eigentlich mir zutiefst zuwider ist, dass einige Menschen aus der Staatssicherheit, also aus der Sicherheitsgeschichten, also bestraft worden waren, dass er wütend war und die in dieser ersten Phase des Krieges, wo man einfach ungeschützte Kolonnen da geschickt hat, auf den offenen Straßen, ja, die dann absolut, also wie weggefegt waren, gab es natürlich sehr viele Verluste. Russische Armee konnte gestopft werden und das kam zu einer zweiten Phase des Krieges, wo es sich zeigte, dass die Ukrainer sich verteidigen und jetzt sind wir in der dritten Phase, wenn man das so sagen kann, und die ist eine tragische, weil wie dem auch sei, also das ist eine, also es ist eine vierfache Überlegenheit von Russland. Und Ukraine blutet aus. Die russischen Ressourcen sind auch begrenzt, ja, durch Sanktionen, durch vieles. Aber es ist trotzdem, also diesen ganzen alten sowjetischen Schrott, den eigentlich längst vernichtet werden sollte an Artillerie und so, wird jetzt benutzt schießen kann man ja, weil es ist ja einfach ein, würde ich sagen, Vernichtungskrieg gegen die Gegenstädte, gegen städtische Bevölkerung. Und das ist ja, und davor, also die Ukraine hat nicht so viele Möglichkeiten, wirklich, also das alles abzufangen. Und es ist keine eiserne, wie das in Israel genannt wird, ja, eiserne Kuppel, ja, die dann also, dass diese Abwehrraketen so stark sind, dass sie das alles abwehren können. Und es ist eine Phase, eine ganz blutige Phase. Russische Armee bewegt sich nach vorne, aber auch sehr langsam. Und Verluste sind schrecklich. Und man hat ein Gefühl, dass es zu einem langen Krieg wird. Ende ist nicht wirklich absehbar.
Der aber in Russland noch nicht erklärt worden
ja,
ist. Also in Russland gibt es
ja
immer noch diese,
das ist eben, ja, das
dieses
nennt man,
Narrativ, es
ja.
gibt gar keinen Krieg. Glaubst du, ja. wird das aufrechterhalten?
Ja, das ist eine Operation. Das ist eine Sonderoperation. Das ist ja verboten. Also das ist ja die Kriegszensur. Also, aber Krieg gibt es nicht. Aber die Zensur ist eingeführt worden. Und dieser Krieg ja, darf nicht als Krieg bezeichnet werden. Man wird bestraft. Man wird ja sogar, also es gibt ja Haftstrafen sogar dafür. Und man kann nicht über die Verluste reden, die Zahlen weiß niemand. Ukraine nennt, also wenigstens, man weiß auch nicht wirklich, also ob diese Zahlen stimmen, das ist immer schwierig. Aber wenigstens, also man spricht von über 35.000 Verwundeten in Ukraine und einige Tausende von Gefallenen und das wird schon stimmen. Und sie nennen auch tägliche Verluste, die schrecklich sind. Und von Russland glaube ich nur einmal. Es gab ja nur einmal in einem Bericht, also das, wo es, glaube ich,
1300
1300.
So, aber das ist schon sehr lange her.
Ja, das ist sehr lange her und seit der Zeit nichts. Deshalb.
Wie kann er da raus, Präsident Putin? Will er diesen totalen Vernichtungskrieg so lange führen, bis die Ukraine am Boden liegt?
Ja. Und jetzt, glaube ich, haben Sie in Kreml ein Gefühl, dass vielleicht also sich umkippt, dass Ukraine also es nicht mehr hält, dass sie nicht genug Waffen hat und so, und dass man trotzdem, also diesen, ich glaube, es läuft alles darauf hin, dass er diesen Krieg bis zum Ende, wie er dieses Ende sieht, führen.
Also dass es keine souveräne Ukraine mehr gibt.
Ja, absolut. Also keine souveräne Ukraine und noch etwas. Ich glaube, dass also in diesen besetzten schon von ihm Gebieten wie Cherson zum Beispiel oder Mariupol, die werden auch ausgebombt und die werden vernichtet auch und die Bevölkerung wird da ausgejagt, weil ich glaube, dass das ist auch ein Teil der Politik, also sozusagen diese ukrainische Städte zu entleeren. Und wer da dahin kommen sollte, das ist ja eine andere Geschichte. Man wird jetzt schon, wir wissen ja, dass es den Lehrern oder den verschiedenen sozusagen Spezialisten ja, oder Fachleuten angeboten wird, dahin zu kommen, in diese quasi befreite Gebiete mit sehr viel Geld. Mit sehr viel Geld. Also man versucht sozusagen die Menschen da rein zu locken, ja, also in diese Gebiete. Nein, also er will natürlich, dass die Ukraine eine Marionetten natürlich Teile. Also ich glaube, also dass der Plan so ist: Ostukraine wird ein Teil Russland. Donbass, die ganze Donbass-Geschichte. Und in Kiew setzt man eine Marionette, also Medvedchuk war der Plan wahrscheinlich, also das ist einer, ein Mann, Putin der Putin, ja, und das war die Partei, die dann jetzt auch verboten, in der Ukraine verboten ist. Medvedchuk steht unter Arrest wegen, also sozusagen Staatsverrat. Und egal, also glauben Sie, sie dass jemanden finden oder spielt keine Rolle. Und vielleicht bleibt nur der westliche Teil, Lviv, und dort einige Städte sozusagen. Also irgendwie wie ein Gebilde oder ich glaube, dass der Plan so ist. Und das muss man, also dieser Wahrheit muss man leider ins Auge sehen.
Das ist sehr bedrückend, pessimistisch auch aber die Ausgangslage jetzt lässt wahrscheinlich so eine pessimistische Sicht zu. Gleichzeitig, was ja auch so, gerade hier in Europa, in Österreich, ich spüre es auch an den Fragen, die mir immer gestellt werden, wenn ich auf Heimatbesuch komme, was neben der Frage, warum hat er den Krieg begonnen, was braucht er, um ihn aufzuhören, gibt es noch eine Frage, warum spielen die russischen Menschen das mit? Jetzt wissen wir schon, du hast auch darüber gesprochen, es gibt die Militärzensur, es werden Menschen verhaftet, die nicht nur gegen den Krieg protestieren, sondern die einfach nur für den Frieden sind oder irgendetwas in diese Richtung sagen, schreiben, zeigen. Es ist aber nicht der einzige Grund wahrscheinlich, oder? Ist es diese Propaganda, die ja nicht erst heuer angefangen hat in den russischen Staatsmedien, sondern schon viele Jahre geht, wo der Westen als Feindbild aufgebaut worden ist und sozusagen jetzt dieser Ukraine-Krieg ist eigentlich sozusagen nur das i-Tüpfelchen, wo man sagt, so und jetzt führen wir aber mit diesem Westen, weil das ist ja auch eines der Narrative, dass die Ukraine nicht gegen das Bruderland kämpft, sondern eigentlich eine große Schlacht mit dem Westen ausficht, der seit vielen Jahren Russland demütigt, nicht stark werden lässt, Russland seine Werte aufzwingen will, seine Rohstoffe stehlen will. Und jetzt ist sozusagen nach diesen vielen Jahren der Propaganda, ist jetzt dieser Krieg gekommen und eigentlich für viele Menschen, die der Propaganda geglaubt haben, eigentlich eine logische Folge. Was ist es denn wirklich, warum... Ich bin ja jetzt, ich lebe in Moskau und es ist wirklich so, es ist eine Art Selbstbetäubung der Gesellschaft. Selbst die, die nicht wirklich das glauben, was die Propaganda sagt, wollen es gar nicht so genau wissen, wollen vielleicht auch nicht hinsehen. Es ist auch schwer, sich einzugestehen, mein Land hat gerade unser Bruderland überfallen. Es lebt auch Russland sehr gerne in diesem Narrativ, Russland hat nie einen Angriffskrieg begonnen in der Geschichte. Wir haben uns immer nur verteidigt. Das ist das, was man immer hört und auf das sie sehr stolz sind. Das ist auch ein Mythos, der jetzt spätestens jetzt fallen würde. Wie erklärst du dir, dass bis auf wirklich eine sehr kleine Menge ganz tapfere, mutige, unentwegte, die aber auch zum Teil jetzt auswandern?
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Ja, du hast es jetzt schon eigentlich ja auf die Frage fast geantwortet. Aber ich glaube, dass das, ich bin eine Historikerin. Und ob man es will oder nicht, also da schaut man, wo die Wurzeln sind. Und für viele in Russland waren die 90er Jahre sehr schwierig. Sehr schwierig, also die Welt ist zusammengebrochen, also es gab auch Menschen, die aus den sozusagen aus den anderen Republiken, die dann jetzt unabhängige Staaten geworden sind, also weggehen müssten, aber vor allem war das übrigens asiatische, also in Tadschikistan wütete ja fast also der Krieg. Denn aus den baltischen Republiken also sind die Menschen nicht geflüchtet, also oder ganz wenige sind gegangen, sondern dort geblieben. Ja. Aus Kaukasus, zum Teil natürlich aus Tschetschenien, als der Krieg begann und so weiter und so fort. Aber es gab schon natürlich viele Millionen von Menschen, sind sozusagen zurück nach Russland gekommen. Es war, wie soll ich sagen, also es waren schwere Zeiten. Ich konnte mich an, plötzlich kam mir sozusagen in die Hände mein ganz altes Artikel aus dem Jahre, glaube ich, 94. Und wo ich geschrieben, also übrigens im Zusammenhang mit, also mit dem angefangenen tschetschenischen Krieg, aus Dezember, also glaube ich, oder Anfang 95, wo ich geschrieben habe, natürlich ist das schwere, das sind ja schwere Zeiten. Das ist eine, das war für viele ein Schock. Aber dass die Sowjetunion eigentlich ohne Krieg und ohne Blut zerfallen ist, sozusagen wie die unabhängige Republik, das war also eigentlich das, was wir also zum Teil dem Gorbatschow noch verdanken. Und das ist eigentlich also ein Ergebnis von Perestroika, weil nicht mal im Traum könnte man sich vorstellen, also dass das alles friedlich geht. Und eine Vorstellung davon, dass Ukraine mit Russland einen Krieg, dass Russland mit Ukraine einen Krieg beginnt, also da wird ja das, die jugoslawische Geschichte absolut in den Schatten stellen. Und das war sozusagen, und dieser tschetschenische Krieg war natürlich für uns besonders in Memorial ein Zeichen, dass es, dass sozusagen es beginnt, also sozusagen, dass diese imperiale Komplexe also dann funktionieren. Aber man hat immer gehofft, dass dass sozusagen, gut, Tschetschenien war, es war so klein, also 1,5 Millionen. Und man hat so lange Zeit dafür gebraucht, ja, dass dort und irgendwie dort, also diesen Kadyrov eingesetzt, ja, und in ständig.
Also Moskau hat zwei Kriege geführt.
Ja, zwei Kriege geführt, und
sie
blutig waren, sie traumatisch waren, und damit hat vieles angefangen, und das hat letztendlich Putin an die Macht gebracht, ja, dieser zweite tschetschenische Krieg. Und aber blieb doch die Hoffnung, dass man die großen Kriege nicht anfängt, dass es schon vorbei ist. Und dass es so nach 30 Jahren zurückschlägt, auf so eine schreckliche Weise, das ist natürlich eine völlig erschütternde Geschichte und scheint absolut selbstmörderisch zu sein.
Also, glaubst, ja, es ist ein imperialer Komplex der Russen, die ihre Großmacht zurückhaben.
Ja, und damals übrigens, wollen. Damals übrigens, also war dieser, gut, natürlich, also es ist traurig, also wir sind jetzt in, wir leben quasi in anderen Ländern, aber in den 90er Jahren gab es keine Grenzen, übrigens, ja, also mit der Ukraine, es hat lange gedauert, ja, also absolut keine Grenzen, und Menschen könnten reisen und absolut frei und aber interessanterweise, in diesen Jahren, in den 90er, war man natürlich mit diesem Überleben sehr beschäftigt. Und diese imperiale und koloniale Gefühle wurden eigentlich irgendwo, also die, vielleicht hatte man sie, aber sie waren sehr marginal. Und erstaunlich verdrängt, erstaunlich marginal. Und was die Menschen wollten, also sozusagen das Leben aufbauen, endlich konsumieren zu können, endlich aus sozusagen aus dieser Misere raus. Und interessanterweise, obwohl wir das als Historiker das besser wissen sollten, dass das oft so ist, in der Zeit, wo es angefangen hat, also den Menschen besser zu gehen, als die marktwirtschaftlichen Reformen angefangen, also sozusagen zu wirken, das kamen die Nullerjahre und alles spielte sozusagen dem Putin zu.
Ja, und Ölpreise,
ja, also die gingen ja, die gingen ja ins Zehnfache, ja, die Ölpreise, also Gasgeschichten, den Menschen ging es wirklich besser. Und dann begann dieses Spiel, also Identitätsspiel, weil ich glaube, dass sozusagen, dass dieses Imperiale und Koloniale, wie soll man das auf Deutsch sagen, die wurden aufgeputscht, ständig aufgeputscht. Und sehr schnell nach dem Putins Machteintritt. der könnte, man könnte über...
Also geschürt. Ja, Putin ja, hat mit seiner ja, Politik ja, ja, ja. das geschürt.
Souveräne Demokratie und so, das kann man alles vergessen. Das waren ja nur Floskeln. Und in Wirklichkeit sehr, sehr schnell, wir, also als Historiker und die Menschen, die in Memorial arbeiteten, merkten das sehr, sehr schnell, wohin die Reise geht. Und dann diese ganzen Spiele, die sind schon sehr früh angefangen. Die Hymne ist gewechselt worden. Ja? Also es kam die alte sowjetische Hymne, also mit paar von demselben greisen Autor, nur mit paar Wörter sind ja dann, es kam sozusagen also die russische orthodoxe Kirche da, also mit Gott und so statt mit der Partei, also das war ja, aber ansonsten blieb das alles beim Alten, also die rote Fahne wurde bei der Armee behalten, also und jetzt sehen wir, das spielt wieder in diesem Krieg eine...
Sie, Freiheiten ja, eingeschränkt,
ja, ja,
ziemlich
ja,
schnell.
Ja, ja, das ja, ich rede jetzt sozusagen um dieses historisch-sowjetische, ja, und dass er, und hat schon sehr, also sehr früh gesagt, also Zerfall der Sowjetunion ist eine, die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts und so weiter und so fort. Und diese Gefühle, diese Ersatzgefühle, also für diesen sozusagen schwierigen Umgang mit der Identität, das war so eine leichte Nahrung. Das wissen wir ja. Also wenn man den Menschen da anbietet, also diesen nationalen Stolz, und in Wirklichkeit weiß man, dass man dass das Land praktisch nichts produziert. Und wenn, das sind alles ausländische Konzerne, die dann in Russland arbeiten, dass man die Technologie absolut nicht Schritt meistern kann mit der modernen Entwicklung im Westen. Das alles, na gut, Putin hat zwar gesagt, also sie sollen uns, wir werden das ohne den Westen zurechtkommen. Sie werden sich erinnern, was er gesagt hat. Er hat gesagt, dass die Chinesen werden von ihnen sowieso alles klauen und wir kriegen das von den Chinesen. Und übrigens, er versucht heute jetzt dieses Modell ja also ins Leben. Das ist schon längst funktioniert, also übrigens, auch dieses Modell, also weil der Markt ist voll natürlich mit den chinesischen Produkten. Aber das funktionierte nicht sozusagen von einem Tag auf den anderen. Man brauchte Jahre, damit es den Menschen immer wieder und immer wieder gesagt worden war und also diese ganzen vielen Sachen, wie du schon erwähnt hast, also niemals einen irgendeinen Angriffskrieg, wir sind ein, und das war, und das ist wie bei diesen populistischen Geschichten, spielt überhaupt keine Rolle, dass das eine dem anderen widerspricht. Einerseits also den militanten Geist also hoch, immer hochheben und andererseits zu sagen, wir waren ja immer friedlich. Ja? Also das ist ja, und das funktioniert. Und dieses Riss, ich glaube, was man auch außerdem geschafft hat, also in den Auffassung von den Menschen, dass dieser absolute Riss zwischen den Gründen, also zwischen den Gründen und Folgen, also das ist völlig, also und das sehen wir auch bei diesem Krieg, völlig. Also das ist absolut, das eine passt mit dem anderen überhaupt, also das ist ja völliges, ein hybrides Denken, das in sich absolut widerspruchsvoll ist. Aber wenn du anfängst, den Menschen es zu erklären, dass es logisch alles nicht so stimmt, das ist wie mit dem Glauben. Das ist eine parallele Welt. Sie glauben halt. Und das ist sehr, das lässt sich also nicht zerstören. Weil du kannst sogar mit einer Ideologie etwas anfangen und versuchen also zu erklären, wo was falsch ist und so. Aber wenn du den Menschen, die glauben, sagen willst, also ihr Glaube stimmt nicht, dass das sowjetische Leben gut war, dass Stalin ein eigentlich ein starker Herrscher war und nur mit Stalin könnten wir diesen Krieg gewinnen. Dass in diesem Sieg im Zweiten Weltkrieg sind nur die Russen diejenigen, die die Welt gerettet haben. Dass uns niemand geholfen hat. Dass die Amerikaner werden überhaupt nicht erwähnt. Oder das, und es gibt ja ganz fantastische, also das ist unglaubliche Geschichten, die dann Lavrov noch wieder, also wiederholt, dass, ich weiß nicht, dass mit den, mit der deutschen Armee, also 50 europäische Länder nach, oder ich weiß nicht wie viele, nach Russland einmarschiert sind, also mit ihren europäischen Werten sozusagen. Also unglaubliche Sachen. Also ich weiß nicht, dass, und jetzt wissen Sie die ganzen antisemitische Geschichte, dass es gab Tausende von Juden in der Hitlerarmee und das sind ja die armen ungarische Juden, ja, damit gemeint, die zwangsmäßig rekrutiert worden waren als Hiwis eigentlich, und das Schicksal von ihnen war fürchterlich, also in diesem Krieg, ja, also, und das wird alles, also was du alles anfasst, wird umgedreht. Das ist sehr interessant, wie das funktioniert. Wir haben immer gehofft, weil unsere Arbeit war Aufklärung, historische Aufklärung. Und das, was besonders tragisch ist für solche Menschen wie ich, dass es alles gibt. Du brauchst nur mit einem Schritt ins Internet gehen. Und dort steht schon, mit den Zahlen, also mit dem Geschichte des Terrors, also mit wie viele Opfer es gab. Aber das interessanterweise nützt gar nicht. Also wie gesagt, du hast
nicht
mit dem...
Alle wollen
ja,
wissen,
mit, nein,
die Menschen
es,
wollen
ja,
es
weil,
nicht
ja,
wissen.
Weil es, du hast mit dem Glauben zu tun. Und das hat man, oder mit ganz primitiven Vorstellungen, an denen man sich hält und eigentlich überhaupt nicht weiterdenken will. Und in diesem Sinne ist das, wie gesagt, ist sozusagen für solche Menschen wie ich, also in dieser Situation, ist das das, wie soll man sagen, das Tragischste, dass dieser ganzen Pathos, den man hatte, also in den sowjetischen Zeiten, also bei den Dissidenten und überhaupt bei den Menschen, die kritisch gedacht haben, also wenn die ganze Wahrheit ans Licht kommt, ist doch nicht möglich, dass die Menschen sich nicht verändern werden, wenn sie das sehen werden. Und man hatte dieses Gefühl, also in der Perestroika-Zeit, das war ja sozusagen das hauptsächliche Sinn der Perestroika, dass sie die Menschen, die unter solcher Gewalt, Unfreiheit gelebt haben, erniedrigt, also wie eigentlich das ganze sowjetische Volk, dass wenn sie jetzt Zugang zu Informationen haben, wenn sie jetzt irgendwie frei reisen oder frei lesen können, das ist das, was wir doch uns vorgestellt haben. Und es stellte sich, und das Schreckliche ist, und das hat natürlich, das verdankt man auch Putin, er hat das ausgenutzt.
Es war zu kurz, diese Zeit der offenen Archive,
das
der
war,
offenen Informationen.
Ja, dann kamen verschiedene sozusagen Sachen, und diese Freiheit wurde ja gar nicht geschätzt. Also überhaupt nicht, auf gar keine Weise. Und die Demokratie, die man dann nicht wirklich hatte, sondern die Anfänge schon überhaupt nicht. Und als Ersatz kam wieder der starke Staat, der wird schon alles richten, mit dem starken Führer. Und das, also als Historiker, also wenn das immer hochgeschürt wurde und immer militanter wurde und immer kriegerischer wurde, dann war das unvermeidlich, dass es doch zu diesem Krieg kommen sollte.
Aber wird Putin das politisch überleben? Also vor 2 Monaten hätte ich selbst gesagt, nicht wahrscheinlich, weil jetzt hat er alle Grenzen überschritten und ist auch auf der internationalen Bühne, wird nie wieder jemand aus der zivilisierten Welt mit ihm leben, mit ihm reden wollen. Jetzt nach 4 Monaten oder jetzt der 4. Monat beginnt, muss ich auch sagen, vielleicht überlebt er schon und vielleicht erlebt er sogar noch die Zeit, wo es im Westen anfängt zu bröckeln und auch die Solidarität mit der Ukraine wird anfangen zu bröckeln. weil...
Ja, wenn sich das in die Länge zieht und dass die Menschen im Westen eigentlich zu spüren
Opfer
bekommen. Ja,
oder in ihren Augen große Opfer bringen werden müssen. Also könnte es sogar sein, dass Wladimir Putin das wirklich aussitzt und vielleicht wirklich noch als Gewinner vom Schlachtfeld sieht, dass der Westen dann auch die Ukraine vielleicht zwingt, Verhandlungen einzugehen.
Also meines Erachtens ist das so. Und das ist eine, und ich glaube, das muss man im Westen begreifen. Wenn er gewinnt, wenn es ihm gelingt, also Ukraine diesen Frieden anzuzwingen, ja, also wird das nur eine Pause bedeuten. Der geht weiter. Der geht weiter, der hat es schon versprochen. Also er hat sich mit dem Peter dem Großen also vor einer Woche verglichen und hat ja gesagt, dass er, also das ist ja wiederum, wie man, also man glaubt, dass man also alles umsonst studiert oder gelernt hat und dass die Menschen nicken ja nicht zu, also dass Peter der Große also nur das geholt hat, was Russland schon ewig gehört hat.
Also wie er jetzt erholt
ist. Ja, und vergleicht sich ja. Also das ist ja alles also völlig, also nicht nur ahistorisch, das ist ja sozusagen also giftige Mythen, die man angeblich aus dieser Geschichte, baut. Und es wird, also wenn das sein wird, er wird ins Verderben, nicht nur Russland, weil Russland wird er damit natürlich ins Verderben treiben. Ja? Die russische Gesellschaft ist sowieso schon in einer Katastrophe, also einer psychischen, einer moralischen, einer wirtschaftlichen, einer politischen. Er wird auch natürlich Europa in diese Katastrophe reinziehen. Vielleicht nicht sofort, aber obwohl ich der Meinung bin, also dass man ist schon dort angelangt und das muss man, begreifen. In vielerlei Hinsicht, Und diese ganze, und wenn man glaubt, dass wenn man mit ihm einen Frieden schließt und die Ölpreise wieder, Gas- und Ölpreise wieder senken und alles wird besser sein und die Preise werden nicht so hoch kommen und man lässt sozusagen die ukrainische Getreide durch und alles Mögliche. Nein, es ist ja nur ein Erpressungsventil. Also so wird es nicht, sein. Nein. Und vor allem sogar für diejenigen, die gar nicht politisch denken, man muss sich ja das doch vorstellen können, was das für Ökologie bedeutet. Das ist ja sehr nahe an uns dran. Also dieser schreckliche Krieg, wo chemische Werke in die Luft gehen, wo eigentlich so viel, also Munition, Feuer, Dreck und alles Mögliche, also ganz nahe, Sie werden sich an Tschernobyl erinnern, ja, aber das ist das, was jetzt passiert, ist eine absolut eine ökologische Katastrophe, eine Seuche, die sich dort ausbreitet in Mariupol und nein, also man wird sich, also man, also diese Wand, die man versucht dann zu bauen, also und dann, also das wird nicht funktionieren. Aber deine Frage war wegen der russischen Gesellschaft. Es sozusagen dieses Angebot, ja, an Stolz, Patriotismus, der große vaterländische Krieg und so, das war, wie ich schon gesagt habe, das war ein sehr leichter Ersatz für diese Identitätsgeschichte, die eigentlich so schwierig und so schmerzhaft hat. Wir sind, und deshalb dieses ganze Gerede, man ist stolz worauf? Ja, auf den Krieg, alles auf diesen Krieg. Also der auf den Sieg, der vor, man kann ausrechnen, also das sind ja schon die Groß, also der Krieg der Urgroßeltern für viele, ja.
Der Zweite Weltkrieg.
Ja, der Zweite Weltkrieg. Und dann was? Sowjetische Wirtschaft, also oder sowjetische Industrie, also was ist aus ihr geworden? Ja? Ich weiß nicht, Ballett und Bolschoi-Theater, ja. Eigentlich, das ist alles schon vorbei.
Gagarin.
Ne? Ja, Gagarin, also man kann ja jetzt unsere Raumschiffgeschichte mit der amerikanischen vergleichen. Ja, also das ist ja alles funktioniert nicht mehr, also worauf man also eigentlich stolz sein könnte. Also dann ist das, wissen Sie, Es ist beim Kurt Tucholsky in seinen kurzen, sozusagen, er schrieb ja so kurze, ich weiß nicht, wie das so nennt, Sätze oder Aussagen. Und das gab beim, worauf man in Europa stolz ist. Also ein Deutscher zu sein, ein Franzose zu sein, ein Engländer zu sein, kein Deutscher zu sein, kein Franzose zu sein, kein Engländer zu sein. Und das ist natürlich jetzt sozusagen ein Witz, aber das hat in sich, also was dieser russische Stolz jetzt ausmacht. Ja? Also wir sind darauf stolz, dass wir Russen sind. Und was ist das? Was ist das eigentlich? Ja? Was macht das aus? Und eine, und wir haben das auch unterschätzt, welche Rolle diese Propaganda gespielt hat. Und das bei russischen Entfernungen, also bei, also das Fernsehen, ein für sehr viele, also wir lebten vielleicht so in den Großstädten und also in diesem Bereich in bestimmten Blasen, wie man das so sagt, ja, wo man glaubt, dass das andere, also schwer vorstellbar ist. Ich sage wir, obwohl ich ziemlich viel gereist bin und mit den Lehrern zusammengekommen bin und ich wusste, dass nicht so ist. Also in kleinen russischen Städten, in den Siedlungen ist Fernsehen der einzige, nicht Internet. Bei so vielen funktioniert es schlecht und ist teuer und so. Fernsehen ist das einzige Fenster in die Welt. Und sobald man nach Hause kommt, schaltet man es ein. Und man hat sozusagen, also das ist ständig und das läuft ständig wie Tapete. Und das ist aber eine giftige, das ist eine sehr giftige Tapete. Und wir in unseren ein bisschen alten Vorstellungen haben gedacht, also eigentlich, man hat doch am Ende der sowjetischen Zeiten und schon eigentlich seit 70er Jahren überhaupt dieser, diese Propagandageschichte, sie war so langweilig, sie war ja so dumm, sie war ja so, diese Zeitungen, dieses Fernsehen, das war, wer hat das schon alles angeschaut, wer hat dem alles geglaubt, also eigentlich am Ende niemand. Und dass plötzlich man diesen jetzt anders servierten Lügen, das haben wir übersehen. Also das war, also wie eine sehr, sie sind ja, sie, du weißt, wie das funktioniert, das ist wie eine sehr aggressive Werbung einerseits und andererseits alle diese schrecklichen Talkshows und so, die sind nach dem Prinzip gemacht, wie wir das oft auch im Westen erleben, es kommt, es soll ein Skandal kommen. Ein Skandal mit Beschuldigungen, mit Geschrei, also mit den unglaublichen Beschimpfungen. Und das zieht die Menschen an, irgendwie. Also dieses, und auch bei diesen Geschichten wird ja immer das Schlimme aus den Menschen rausgezogen. Ja, sozusagen, sie werden ja entblößt auf eine gewisse Weise. Hier gibt es auch solche Talkshows. Ja, und so. Und dieser Prinzip, eigentlich, der wurde angewendet. Und das faszinierte der irgendwie, das war auch Ersatz oder für das Leben, das einerseits grau war, aber andererseits auch
sehr schwer, wirtschaftlich,
wirtschaftlich. Und man muss ja sagen, man erlebt in russischer Gesellschaft natürlich sehr stark und zunehmend wieder Gewalt. In verschiedenen Formen. Also, und es ist kein Zufall, dass es kein Gesetz gibt über das häusliche Gewalt. Gut, russische orthodoxe Kirche spielt dann also ganz schlimm mit. Ja? Aber das ist ja, und wir wissen, was ja passiert. Also es sind ja unglaublich viele Fälle, also wo Frauen zusammengeschlagen werden, also wo Kinder und so, also das ist ja
gesellschaftlich akzeptiert ist
ja,
Gewalt.
Und das ist Gewalt und oft. Ja, und noch schlimmer, also zum Beispiel, es ist ja, viele Fälle sind bekannt worden und das wissen die Menschen. Wenn du in der also von der Polizei erfasst wirst, egal ob das ein Zufall ist oder ob sie, es kann sein, dass du gefoltert wirst. Das hat man übrigens in den sozusagen, den Zeiten, also schon in den Brezhnev-Zeiten, war das nicht möglich. Bei allen Schikaneien, bei allen Erpressungsgeschichten und so, das war nicht möglich, dass man eigentlich, alle wissen, also du kannst geschlagen werden, du kannst mit dem Elektroschock bearbeitet werden, du kannst, also was in den Kolonien geschieht, ist ein absoluter Horror. Und irgendwie, außer von den Aktivisten und so, also meldet sich die Gesellschaft nicht. nicht dagegen, so massiv, also wie man sich vorstellen könnte. Also das ist Gewöhnung wieder an Gewalt, Anpassung an dieses, sozusagen an diesen Staat, das auch immer gewalttätiger wird. Und daraus, also und sozusagen, und das war Nährboden für diese ganze Geschichte. Und man streitet in Russland, also wie du weißt, also jetzt die ganze Zeit, also um die Umfragen. Weil die Umfragen zeigen
eine steigende Unterstützung
Putin. Und schon am Anfang des Krieges, das war ja auch eine, also sozusagen ein Schock. Also dass 75%, also jetzt, was wir, eigentlich sind die Zahlen für Putin ja mit dieser Pandemie gefallen. Und im Herbst hatte man ganz andere Zahlen für ihn. Und jetzt plötzlich, also mit diesem selbstmörderischen, aus unseren Augen, Krieg, jetzt mit Sanktionen.
Fast 80 oder was?
Ja, es kommt, es kommt hoch. Also,
die Frage, inwieweit man Umfragen während eines Krieges in einem fast schon totalitären System bauen kann,
weil
die Menschen ehrlich sind. Aber.
Ja, aber du siehst es auch. Dass die Anpassung, und wenn man auch nicht so, und wenn man sozusagen nicht so glühend für diesen Krieg ist, da sind vielleicht, also man sagt, also eigentlich 15%, 20% von denjenigen, die das also sozusagen, also wirklich befürworten und so.
Die anderen sind eher so
Sumpf, wie man so sagt. Ja, aber der kann ja, erstens, also je aggressiver der Staat wird, desto mehr muss man sozusagen die Loyalität, also überall, also Loyalität irgendwie zeigen. Und das merken wir, also dass wenn nicht genug diese Loyalität jetzt gezeigt wird und die Unterstützung, dann kommen die Repressionen. Und wann... Und das ist interessant. Es hat noch nicht angefangen zu funktionieren. Die Verluste sind schon hoch. Wir wissen nicht, wie viele, aber sie sind hoch. Und es häufen sich Berichte und Gräber kommen an und so. Und wir wissen, wie das mit Afghanistan-Krieg war. Da hat Gesellschaft also schon, also das war ja eigentlich das, was man nicht annehmen wollte, also schon in den Andropov in den 80er Jahren, und jetzt plötzlich hat man ein Gefühl, dass, also, und das Schrecklichste ist, dass diese Mütter aussagen, ja, die eigentlich sagen, also dass der Sohn also sozusagen also für diese gerechte Sache gefallen ist. Das ist ja das Schreckliche. Also, und es ist eine ganz andere auch Situation geworden. Also im tschetschenischen Krieg, wo so viele verschollen waren auch, da sind ja diese Mütter ja wirklich dahin gekrochen, also ohne Geld, ohne gar nichts nach Tschetschenien, also per Fuß, weil man kein Geld hatte, gehungert, um einfach irgendetwas zu finden, wo vielleicht ein Grab war oder die Reste. Also was man, also es gibt so viele Berichte, es gibt so viele Erzählungen, und das sind ganz tragische Geschichten, was sie dann durchgemacht haben, diese Mütter, also um nach den Spuren den Kindern zu gehen. Und jetzt ist diese Stille, mehr oder weniger, sehr wenige melden sich. Es gab Fälle, also mit diesem Schiff, den die Ukrainer gesenkt hatten, Moskwa, ja. Und wo man einfach keine Antwort gegeben hat. Wo sind sie, die, wo sind die
wie
alle?
Wie viele waren da?
Wie viele
wo
waren,
sind die jetzt?
Wo sind sie jetzt? Und es gab, und wir kennen nur eine Familie, die aus Sevastopol, die eigentlich die Antwort gefordert hat. Ja? Und es kommt Schweigen. Es kommt Beschweigen und Erwartungen von Geld. Das Geld ist ziemlich viel Geld, ist versprochen worden, also für diese Gefallenen. Und das sind natürlich Zeichen, die zur Verzweiflung bringen können. In meinen Augen wird das nicht auf die Dauer funktionieren. Also das wird Es wird natürlich sich ausbreiten, also diese Gefühle der Ausweglosigkeit, also der und diese Stimmung, die wird sich verschlechtern, das bin ich überzeugt. Also, aber es wird langsam passieren und nicht so schnell. Und und das, also wegschauen, sich verstecken, also in eine Alltagswelt flüchten, also das, ich glaube, das wird sozusagen, das ist das meiste, was die Menschen tun werden. Ich habe jetzt an dem Computer gebastelt, weil ich ein Zitat gesucht habe, aber jetzt, der ein sehr guter war, aber jetzt finde ich ihn nicht. Das ist ein sehr, ich will ja ein bisschen vorlesen, das kommt von einer Psychologin, einer Bekannten, die in Russland geblieben ist. Und die schreibt aber über sich. Und die ist natürlich eine Kriegsgegnerin. Und die schreibt, ich versuche, dieses seltsame Gefühl zu verstehen. Also ist vielleicht nicht so schön von mir übersetzt, es ist gut geschrieben. Warum man irgendwie leben kann und dabei nicht leben. Das heißt, jedes Einzelne ist etwas. Es ist eigentlich viele... Und es ist möglich, ich habe keine Idee, dass ich mich nicht schäme oder schäme und trotzdem in einem Café sitze, aber es ist unmöglich, vollständig zu leben. Das ist ganz wichtig, weil das Leben Entwicklung, Planung, Träume, neue Ideen ist. Und hier ist ein Stopp. Weiter arbeiten, ja. Hier und da zu helfen, das ist notwendig. Aber Idee und Pläne gibt es nicht. Auf keinen Fall, nirgends. Anscheinend ist die genaue Beschreibung, also jetzt rede ich von dem Teil der Bevölkerung, die dagegen sind, aber nichts tun können. Ja? Anscheinend ist die genaue Beschreibung, eine Geisel zu sein. Es ist eine seltsame Option, wenn niemand es verbietet, zu essen, zu duschen, Verwandte zu sehen. Und sie können sogar Flieder schnuppern, oder sogar ans Meer gehen, wenn sie sozusagen an der Krim sind. Aber du bist eine Geisel des bösen Willens eines anderen. Und du erinnerst dich jede Minute dran. Sie können sogar ausreisen und aus der Sichtweise sein. Das ändert nicht. Du siehst, wie die Leute um dich herum leben. Alle scheinen still zu sein. Sie gehen, lachen, sitzen im Café. Aber über allem liegt dieses Wissen wie eine schwere Decke. Jemand stürzt sich in den Protest und sein Körper liegt schon irgendwo. Ja, das ist also in der Ecke. Jemand hat Wut und Vorwürfe gegen sozusagen die Gleichgesinnte. Jemand hat nicht so geschaut, etwas Falsches gesagt, weil in sich ist die Opposition eigentlich auch absolut bekriegt sich, ja. Jemand versucht, sich abzulenken, bei kleinen Freuden alles zu vergessen. Viele seien bereits mit dem Aggressor in einen Identitätstrichter gezogen zu werden. Und sie sagen, alles ist, übrigens, das ist der Satz der Anpassung, alles ist nicht so eindeutig. Wobei, natürlich, wir haben keinen Ausweg. Und du verfolgst immer den Gedanken, dass es vielleicht keine Kraft gibt, die es stoppen könnte. Aber das ist alles, was man kann. Bleiben Sie ruhig, helfen Sie denen Sie helfen können, denen es schlecht geht. Kinder großziehen, ja, das muss sein. Den Körper und die Psyche, die Beziehungen und die Ressourcen vielleicht zu bewahren, soweit es möglich ist. Vielleicht wird das einmal nützlich sein. Achten Sie auf sich selbst, um nicht in ein Stockholm-Syndrom zu rutschen. Aber es gibt kein Leben.
Danke.
Ich glaube, das ist sie hat das sehr gut beschrieben. Und das ist also unglaublich tragisch, also für die Menschen.
Das war die russische Historikerin und Menschenrechtsaktivistin Irina Schjabakowa in einem Gespräch mit Carola Schneider im Bruno-Kreisky-Forum am 22.06.2022. Ich bedanke mich sehr herzlich beim Bruno-Kreisky-Forum für die Zusammenarbeit. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirad Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Berichte über den Ukraine-Krieg und seine Folgen finden Sie regelmäßig im Falter. Ein Falter-Abonnement ist eine gute Idee. Alle Informationen gibt es online über die Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Philipp Dietrich und Miriam Hübel betreuen die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.